Der Mann in der Küche, was für Skills. Er braucht eigentlich keine Skills. Er braucht einfach nur Mut. Mach es einfach. Nicht lange drüber nachdenken, machen, versuchen. Und wenn es scheitert, dann scheitert das. Dann machst du es nochmal. Also ich meine, dafür ist es doch da, um es immer wieder mal auszuprobieren.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Heute wird's appetitlich, denn heute nehmen wir uns mal das Thema Essen vor. Aber nicht den Vorgang des Verspeisens, da brauchen die meisten Männer wahrscheinlich keine Nachhilfe. Anders sieht es bei der Zubereitung aus. Am Herd könnten viele Kerle noch an ihren Skills feilen und auch an der Bereitschaft arbeiten, den Kochlöffel zu schwingen. Motivieren und inspirieren kann auf jeden Fall mein Gast Brian Boysen, ein dänischer Koch, der inzwischen eine ganz besondere Marke rund um seine Person geschaffen hat. Anders als seinem Pendant in der Muppet Show scheint ihm alles zu gelingen, was er anpackt. Auch durch Corona und der Schließung seines bekannten Restaurants Steak & Lobster in der Hamburger Milchstraße hat er sich nicht unterkriegen lassen, sondern sich neu ausgerichtet. Er kocht auf der ganzen Welt, veranstaltet Erlebnisreisen und will mit verschiedenen Formaten Leute begeistern und kulinarisch verwöhnen. Außerdem tritt er als Fernsehkoch auf und ein dänisches Kochbuch ist auch schon in den Regalen gelandet. Er steht für Outdoor-Action und dafür, sich die Zutaten, die auf dem Teller landen, vorher selbst zu sammeln oder zu jagen und sie auf dem offenen Feuer zuzubereiten. Das ist nicht nur verdammt lecker, sondern auch ein Abenteuer. Daher wollen wir ihm ein paar Geheimnisse herauskitzeln, wie wir alle noch besser kochen und uns ernähren können. Lieber Brian, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
Hey, mein Lieber, ja, vielen, vielen Dank. Danke. Schöne Worte. Dankeschön.
Viele nennen dich ja den verrückten Dänen. Hast du dir den Titel selbst umgehangen oder wie hast du dir den verdient?
Nee, das habe ich mir nicht verdient oder nicht umgehangen. Das war eher, zum Glück wurde es am Ende verrückter Däne. Ein alter Bekannter von mir hat mich früher immer geile Däne zu mir gesagt. Und dann als Fernsehen dazu kam, dann fing die auch an, das aufzugreifen. Und da mussten wir ganz schnell irgendeinen anderen Claim herholen, dass es sich nicht anhört, als wenn ich irgendwie in so einem geiler Dänen Bock ist, der durch die Gegend läuft. Und dann wurde verrückter Däne daraus.
Aber findest du, es passt? Trifft es dich?
Nein, glaub nicht. Ich finde nicht, dass ich verrückt bin oder ich glaube, ich bin vielleicht in mein Leben andere Wege gegangen. Ich habe nichts gelernt, aber dafür ganz viel erlebt. Vielleicht, das ist vielleicht eine andere Art und Weise zu leben, aber verrückt definitiv nicht. Nein.
Du bist ja 51, du scheinst aber immer noch sehr energetisch, voller Tatendrang. Was treibt dich dabei an?
Ja, ich habe schon in meinen Jugendjahren irgendwann mal ein Gedicht von Charles Dixon gelesen und das wurde irgendwie so zu meinem Lebensmotto. Und das heißt ja, denen gehören die Welt, die herausziehen, um sie zu erobern, bewaffnet mit guter Laune und Selbstbewusstsein. Und danach bin ich halt mein Leben lang gegangen immer. Also ich glaube, mit ein bisschen Fröhlichkeit und Selbstbewusstsein kannst du ganz vieles erreichen. Und mir war immer wichtig, natürlich, klar, meine Familie jetzt, aber um die Welt zu reisen und die Welt zu sehen. Und so hat sich das Ganze natürlich auch entwickelt von meinem Restaurant bis hin zu, wo ich heute bin. Wir haben angefangen mit einem typischen Steak- und Lobsterhaus, so, weil das kam von meinem Surfen, also ich war ja früher Surfer, bin viel mit meinem Surfboard um die Welt gereist und so ist auch so meine Art und Weise zu kochen sich entwickelt. Also du hast quasi verschiedenen Länder bereist, zu gucken, wie kochen die da, was machen die, was für Zutaten benutzen die und dann das, was du halt gut gefunden hast, habe ich mitgenommen und das nehme ich dann mit in meine Art und Weise, wie ich halt heute koche auch. Also das findest du halt verschiedene Kulturen drin und ich finde, das macht es einfach so spannend. Mhm. Und dann vom Steak- und Lobsterhaus hin zu heute dieses Wild Scandinavian Cooking, wofür wir stehen, was nicht unbedingt heißt, es soll jetzt wieder verrückt oder wild sein, sondern nein, es geht darum die Natur. Wir versuchen saisonal, regional zu kochen und die Natur wieder zurück auf den Teller zu bringen.
Da steigen wir natürlich später auch noch etwas tiefer mit ein, weil wir davon ja auch lernen wollen. Du bist 51 und denkst du da auch über das Älterwerden nach? Macht dir das Sorgen? Welche Gefühle werden da so geweckt?
Als ich 50 wurde, das tat schon richtig weh.
Ja? Ja. Macht die Zahl was?
Ja, ich fand es schon. Also das war schon, man dachte so, boah. Aber andersrum, wenn ich an meine Eltern denke, als die 50 wurden, die waren viel, viel älter. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte damals, die waren schon kurz vorm Sterben. Aber ich glaube, dass 50 heute ist nicht mehr ganz so schlimm wie vor 30 oder 40 Jahren, sondern 50 vielleicht das neue 30. Guck dir mal Typen an wie Brad Pitt oder so. Ich meine, die sind 60 und die sehen immer noch aus, als wenn die 30 sind. Also da ist noch Luft nach oben.
Du hattest schon das Surfen angesprochen. Hältst du dich heute noch fit? Ich weiß, du hast in deinem Restaurant damals auch einen Boxsack gehabt. Das hast du ab und zu mal gepostet. Also tust du was für deine Fitness?
Ja, immer noch. Also wenn ich hier in Hamburg bin, jetzt gehe ich ab und zu immer zu Humann. Lass mich in den Arsch treten von ihm. Wir boxen zusammen. Das ist echt schön. Ich liebe das. Und klar, immer wieder, wenn unterwegs, versuche ich ein bisschen was zu machen. Es ist halt sauschwer in dem Beruf, wo wir sind, Gastronomie. Weil es gibt irgendwie doch immer ein Gläschen Alkohol und du kochst und du hast dann doch da irgendwo den Finger den ganzen Tag irgendwo in der Soße. Du musst halt wesentlich mehr tun, glaube ich, als früher. So dieses, dass du jetzt groß und dick sein möchtest oder nur dann schmeckt das Essen, weil dein Koch halt groß sein muss. Das ist halt lange vorbei. Heute musst du halt fit sein. Also ich versuche so gut wie es geht, mich fit zu halten. Aber am liebsten, wenn ich Zeit habe, dann boxe ich.
Okay. Und ernährst dich wahrscheinlich auch gesund, weil das, was du predigst, landet dann auch bei dir auf dem Teller oder...
Ja, klar, sündigen wir auch ab und zu, aber was heißt gesund? Also wir versuchen, so gutes Essen wie möglich auf den Tisch zu bekommen. Das heißt, wir gucken natürlich schon, wo das Essen herkommt, wo das Fleisch herkommt, die Tiere. Wenn es geht, ich esse am liebsten wild, weil ich einfach weiß, dass es halt das Tier letztendlich ein ganz anderes Leben hatte als jetzt Kühe oder... So, und da versuchen wir natürlich drauf zu achten, aber esse ich vielleicht zu viel Fleisch? Ja, tue ich ja. Also da weiß ich nicht, ob ich mich vielleicht nur hundertprozentig gesund nähere, ja, aber ich esse auf jeden Fall viel Fleisch und gutes Gemüse und das ist gesund, weiß ich nicht, aber Fleisch viel.
Ich hatte schon gesagt, du hattest ein Restaurant in der besten Lage in Hamburg, Steak & Lobster. Das musstest du während Corona schließen. Da gab es auch Berichte in der Presse, insbesondere zu deinen laufenden Kosten. Wie hast du diese Phase erlebt? Weil du hast ja auch Personal gehabt. Das ist ja als Chef sicherlich auch nicht einfach. Also wie bist du da durchgekommen?
Ja, also ich bin halt echt baden gegangen am Ende. Muss man wirklich sagen, klar gibt es Leute, die meinen, die haben sich saniert gekriegt etc., aber am Ende, du darfst halt nicht vergessen, wir waren sehr hochpreisig, als wir den Laden zugemacht haben, du musstest selber natürlich ein paar von deinen Kosten tragen, du hast als Gastronom, als Selbstständiger auch keinen Cent irgendwo hergekriegt, das heißt, du hast fast 2 Jahre lang keinen Pfennig verdient und es ist ja dann so, du fängst ja dann irgendwann an, das Geld selber aus dem Laden rauszunehmen und deine eigene Miete zu zahlen und die Familie zu ernähren. Und in die Zeiten, wo wir zu hatten, war es für uns leider auch nicht möglich, außer Haus, weil es war einfach zu der Zeit, hat keiner 70 Euro für ein Steak bezahlt, um sich das nach Hause schicken zu lassen. Gab's nicht. Und als wir dann das erste Mal wieder aufmachen durften, wollten keiner rein, alle wollten draußen sitzen. Wir haben aber leider keinen Garten gehabt, wo wir draußen Leute sitzen könnten, also kam auch keiner. Und das war,
ach so, glaube wegen ich, der Kontaktbeschränkung dann wahrscheinlich noch. Kontaktbeschränkung,
und ich glaube, das war das allergrößte Problem. Oder? Du musstest weniger Leute haben, wir haben versucht, das Personal zu behalten, so, aber wir konnten gar nicht die Umsätze fahren, die wir machen mussten, um wieder richtig in Gänge zu kommen. Und da warst du gerade so einigermaßen drin und dann durftest du wieder schließen. Und dann ging es nochmal von vorne los und dann irgendwann konnte man die Miete nicht mehr zahlen und dann war es einfach nur noch ein rollenden Zug, der nicht mehr zum Aufhalten war. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt zu, was auch am Ende gut war, weil dadurch hat sich natürlich eine komplett andere Schiene, eine neue Tür aufgemacht und mittlerweile dürfen wir weltweit unterwegs sein und überall kochen. Es ist, wie man immer sagt, ne, wenn du zu, und ich glaube, der hat einfach mit einem ordentlichen, also der Tür ging dann für mich damals zu mit einem riesen Klatsch und der Winddruck hat halt ein paar andere Türen aufgedrückt und das war wirklich auch toll für uns.
Und wie bewertest du Gastronomie heute? Hat sich das erholt? Reizt es dich nochmal irgendwo auch einen Laden aufzumachen? Oder?
Also um ehrlich zu sein, Deutschland nicht mehr. Ich hatte sowieso zwei Sachen, die für mich total störend waren, als ich den Laden hatte am Ende. Ich fand, meine Kreativität war sehr, sehr eingeschränkt. jeden Tag in der gleichen Küche zu stehen, das war für mich irgendwann mal so, wo ich dachte, wow, das wird immer schwieriger, hier zu stehen. Und dann diese Undankbarkeit, diese Unzufriedenheit von den Gästen selber, das war so, wo ich es gab keine Wertschätzung, also gerade wenn du in höheren Gastronomie bin, dann die Leute waren unverschämt und ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich finde es so schade. Gehst du nach irgendwo, selbst in Spanien etc., wo du hingehst, so da ist eine Wertschätzung für den Kellner da, da ist eine Wertschätzung für den Koch da. Das ist hier kaum noch in Deutschland. Und das finde ich halt total schade, dass es immer weniger wird, dass die Leute so extrem ist, was das angeht. Du siehst ja auch, du kriegst ja kaum noch gute Köche, du kriegst kaum noch Personal für die Läden. Keiner will mehr in die Gastronomie. Trinkgeld kriegst du kaum noch vom Gast mehr. Also selbst da ist es halt für uns auch als Gastronom total schwierig, geiles Team aufzustellen, weil selbst wenn du die gut bezahlst oder so, vom Gast die Wertschätzung und du bist einfach nur ein Kellner und keiner will einfach nur ein Kellner sein. Aber geh nach Frankreich oder Spanien und bist ein Kellner, da bist du trotzdem noch jemanden. So, und das ist einfach schade, dass diese Wertschätzung so kaputt gegangen ist in den letzten Jahren.
Das finde ich erstaunlich, weil also das mit der Wertschätzung kann ich verstehen, aber das ist wirklich so ein offensichtlich typisch deutsches Phänomen ist, das war mir nicht so bewusst, dass man das woanders anders erlebt.
Doch, also du erlebst natürlich auch, andere Länder haben auch Probleme mit Personal, aber es ist auf einem anderen Level, also als hier momentan. Also ich, selbst wenn wir Events machen in Deutschland, ist es so unfassbar schwer, Personal, gutes oder genügend Personal zu bekommen dafür. Aber dadurch, dass wir mittlerweile weltweit unterwegs sind, da sehe ich ja, was in anderen Ländern ist und wie leicht es da geht und wie die Leute sich drüber freuen und so. Von daher, nee, Restaurant in Deutschland zurzeit, nein.
Steht ja auch nicht an. Du hast ja, hatte ich schon gesagt, um deine Person eigentlich eine Marke geschaffen, die heißt Wild Scandinavian Cooking. Und da verfolgst du eine Idee, das hattest du schon kurz mal angerissen. Aber sag doch nochmal, was da so eigentlich dein Konzept ist.
Naja, ich bin ja Däne und liebe das, und in Skandinavien unterwegs zu sein. Und Wild Scandinavian Cooking steht halt für Nachhaltigkeit, für regional, saisonal, und wir versuchen, die Natur wieder mehr auf den Teller zu bringen. Vielleicht andersrum gesagt, so, wenn das Steak auf dem Teller ist, dann ist das Steak das da. Das ist ein bisschen mehr so dieses, wir sind unterwegs, wir kochen draußen in der Natur. Und das ist ja das, ich hatte früher immer Spaß an Barbecue und zu grillen und so diesen Art und Weise zu kochen. Aber auf offenes Feuer draußen in der Natur, ich kam eigentlich durch Corona. So, ich hatte gerade einen Kameramann angestellt und habe gedacht, der Julian, so heißt er, was machen wir jetzt? Wir können nichts machen. Und während alle zu Hause saßen, haben wir uns dann über Grenzen geschmuggelt nach Norwegen, Schweden und haben Filme gemacht und sind fischen gegangen, Fliegenfischen und haben echt so kleine YouTube-Filme gemacht, wie wir dann in der Natur kochen und so. Und das ist total explodiert. Also kam eine riesen Nachfrage und ich habe halt für mich entdeckt, dass das ist genau das ist, was ich will. Oder möchte halt so draußen in der Natur sein und kochen und mit dem, was ich da finde, Gerichte kreieren. Ne? Und ja, so ist Wild Scandinavian Cooking entstanden. Und mittlerweile kochen wir wirklich, also von Japan, Amerika, Südamerika, Kap Verden waren wir letztes Jahr, bringen wir unser Konzept. Viele haben nicht die Möglichkeit, nach Skandinavien zu kommen, sondern bringen wir den Skandinavien zu dem. Aber es heißt auch nicht, dass wir alle skandinavisch kochen, sondern wir benutzen natürlich viele von den Sachen, die wir, oder Techniken, die wir gelernt haben oder was halt typisch war für uns früher. Und das ist halt so, du könntest es auch skandinavisches Barbecue nennen, aber was ist der Unterschied zwischen skandinavisches Barbecue und zum Beispiel ein amerikanisches Barbecue? So, das Amerikanische kam ja früher vom Feld. Die Leute hatten Zeit, das heißt, die haben das lange oft in die Erde, im Anfang haben die das ja in die Erde vergraben, das Fleisch und so, und dann durch die Hitze und dann lange geschmort. Und das sind dieses ja Slow Cooking, Smoking heute, die Smoker, das ist ja wirklich Stunden, die benutzen, bis das Fleisch dann so gar ist, dass du es dann essen kannst. Das Skandinavische war anders, sondern da ging es ums pure Überleben vor Hunderten von Jahren. Das heißt, alles kam auf heißes Feuer, es musste schnell gehen, weil du musstest deine Energie bekommen vom Essen. Also du hattest nicht die Zeit, du konntest dir die Zeit nicht lassen. Also es ist halt so eine andere Art und Weise zu kochen. Und glaub mir, es gibt nichts, also für mich nichts Schöneres, als wenn du deinen eigenen Fisch gerade gefangen hast und du packst den dann abends direkt auf ein offenes Feuer und du grillst den und du isst ihn dann danach. Und in dem Moment bist du deinen Ahnen noch näher, als du überhaupt sein kannst. Das hört sich jetzt alles doof an, aber nein, das ist so. Das ist was Besonderes. Das ist wirklich was richtig Besonderes. Geh raus, fang deinen eigenen Fisch und pack's aufs Feuer. Mehr geht nicht.
Ja, ich glaube, aber wahrscheinlich ist das skandinavische Küche auch geprägt von ganz anderen Zutaten und eben mehr Fisch als jetzt ein Barbecue.
Also, ja, es war vielleicht mehr Surf und Turf, was die Skandinavier gemacht haben, weil natürlich, klar, hast du viel Fisch oder du hast Fleisch, also Wild auf eine andere Ebene, jetzt nicht so Kühe und Schafe, sondern das war eher so Rentiere und Elche und sowas, was die früher gegessen haben und natürlich, klar, viel Fisch. So, aber sonst hat sich ja, wenn man 20 Jahre zurückging, also wenn du an die dänische Küste gefahren bist vor 20 Jahren, dann hast du außer Riffelpommes und Hot Dogs eigentlich nichts und Chicken Nuggets, nichts zu essen bekommen. Muss man leider sagen, es war ja eigentlich katastrophal. Aber klar, diese ganzen alte Kultur und die ganzen alten Gerichte und so gab es ja immer noch, aber sehr richtig so das, was wir, wenn wir heute, also Köche reisen ja mittlerweile von der ganzen Welt nach Kopenhagen, nach Stockholm, nach Oslo.
Ich glaube, das beste Restaurant der Welt ist in Kopenhagen.
Ja, viele Jahre lang, genau, ich glaube auch wieder jetzt das Granium oder das Novo, Noma, Entschuldigung, das Noma zum Beispiel, Jahre hintereinander als beste Restaurant der Welt und das natürlich, deswegen gucken viele Leute dahin, was ist passiert, aber letztendlich, was ist denn eigentlich passiert? Dieses Modern Nordic Cuisine, was so 2010 plötzlich aufgekommen ist, ging ja auch um das Gleiche. Es ging ja um die verschiedenen Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde, wie kombinieren wir die ganzen Sachen zusammen in Gericht und packen das wieder zurück aufs Teller. So, wie können wir das kombinieren? Und das ist ja das, was passiert ist auch. Und dann haben die, ich sag mal, die Immigranten, die 10 Jahre zuvor gekommen ist, die haben ja auch, oder da Jahre davor, haben ja auch viele interessante Sachen mit in den Norden gebracht. Sojasauce, Chilis, solche Sachen. Und das haben die dann integriert, aber trotzdem ein traditionelles Essen gemacht, aber plötzlich jetzt vielleicht weniger Salz genommen, aber dafür ein bisschen mehr Sojasauce genommen und auf einmal war das plötzlich ein ganz anderes Niveau. Es hatte ganz anderen Geschmäcker. Das war plötzlich neu. Das wurde moderne interpretiert. Es wurde teilweise sehr minimalistisch eingerichtet. Und alle fanden das halt hip. Und dann kam Noma. Und was Noma dann daraus gemacht hat, das war schon brutal. Also das war schon ein Erlebnis. Aber wenn man da essen gewesen ist. Und das ist halt das, was passiert ist mit der Küche in Skandinavien. Und heute hast du halt Kreativität. Aber ich glaube auch, es ist auch teilweise leichter, da oben mit der Natur zu kochen oder in Einklang zu leben, weil klar, die ist direkt vor der Tür. Hier musst du halt immer super weit fahren, aber da hast du die halt direkt um die Ecke. Es ist viel mehr Land, es ist viel mehr Wiese. Du darfst in die Natur gehen und die Sachen pflücken und dann mit auf den Teller packen. Das kannst du hier nicht. Du kannst ja nur bestellen. Du musst immer nachweisen, wo du die Sachen her hast. Ist natürlich immer unterschiedlich, wie du dann mit den Sachen dann halt arbeitest. Aber das ist das, was passiert ist. Also der Herr hat sich das so unfassbar positiv entwickelt. Und heute, wenn du die Küste hochfährst in Dänemark, Westküste und so, da findest du Restaurants, da kannst du essen, das ist brutal. Wie gut, in was für ein Niveau mittlerweile die da kochen. Ja, und das ist schön zu sehen, das freut mich. Von daher, dass ich nicht immer nur Riffelpommes essen müssen.
Ich glaube, du hast auch eine Base in Lappland, wo du Leute hinbringst und das so ein bisschen mit Abenteuer verbindest und dann Eisangeln gehst. Wie kommt man da hin oder ist das, müsst ihr das immer organisieren?
Ja, zwei Sachen haben wir. Wir haben einmal in Norwegen und einmal in Schweden. Und in Schweden ist, da kannst du Touren mit uns machen. Wir stellen das dann individuell zusammen. Wir haben ein Haus da jetzt, wo die Leute dann hinkommen und dann gehen wir mit dem Schlittenhunden fahren, wir fahren mit den Snowmobiltouren, aber letztendlich, wir sind eigentlich den ganzen Tag draußen und wir machen das ganze Kochen auch bei minus 36 Grad, kochen wir ein ganzes Rentier auf offenes Feuer oder und zeigen denen die Natur, gehen dann, wenn es machbar ist, nach auf Nordlichtjagd jetzt in den Winterzeiten und bringen denen so ein bisschen die ganzen kulturellen Sachen dabei und zeigen denen halt rum. Wir fahren mal zu den großen Flüssen und dann kochen wir da draußen. Also du sitzt nicht drinnen, dann warmes, gemütliches Feuer, sondern du bist immer draußen, du wirst draußen bekocht. Und wir haben Zelte mit, wo wir dann aufschlagen, wenn es richtig saukalt ist, da haben wir einen Ofen drin, dann können wir uns ein bisschen anheizen, dann kannst du dich da ein bisschen aufwärmen. Aber letztendlich kommst du die Natur alles ein bisschen näher, als was du sonst machen würdest. Und in Norwegen, das ist halt ein Angelcamp. Das ist ein Salztraum, das ist der stärkste Mahlestrom der Welt, also Gezeitenstrom der Welt. Und da tümmeln sich die Fische ja, also der Golfstrom endet da oben. Das kalte Wasser kommt aus den Bergen runter und das vermischt sich dann durch die Gezeiten, die da rein und raus gehen. Da sind Fische ohne Ende und da haben wir ein kleines Camp mit Booten und dann fahren wir raus und dann gehen wir angeln zusammen, Dorsch und Seelachs und wenn wir Glück haben, auch mal ein Heilbutt und dann kochen wir direkt auf dem Boot oder am Land. Wir suchen die Adler, füttern die Adler, wir gehen auf Elchjagd, aber nicht zum Schießen, sondern nur zum Fotografieren und zeigen den Leuten da auch die halt in die Natur, kochen oben auf dem Berg mit den Aussichten. Es ist ja ein wunderschönes Land. So, und das machen wir auch zweimal im Jahr, wo Leute dann das buchen und die können dann mit uns zusammen machen und wir bringen denen dann das ganze Möglichkeit. Also ich sage es immer, das ist ein bisschen so ein Glamping-Camp. Also es ist jetzt nicht Natur pur, aber du hast halt Luxus und du hast geiles Essen und wir kochen zusammen mit den Gästen und das, was wir fängt. Also du gehst da auch zum Beispiel raus und fängst deinen Fisch und abends hast du den auf dem Grill und kannst dann deinen eigenen frischen Fisch von uns zubereitet essen.
Ich hatte schon gesagt, und du erzählst es auch, dass du auf dem offenen Feuer kochst. Das wird ja nicht gelernt. Das hast du ja nicht in irgendeinem Restaurant dir abgeguckt, sondern dir irgendwo ja auch selbst beigebracht. Wie entwickelst du da diese Fähigkeit? Weil auf dem Feuer kannst du ja nicht mit Garzeiten und Hitze variieren und so weiter. Das heißt, es ist sehr direkt. Man muss aufpassen, dass was nicht anbrennt. Also woher kannst du das?
Es hat sich natürlich so, wir hatten ja im Restaurant hatte ich einen Jospa-Ofen. Also das war ja auch mit offenes Feuer, mit Holz oder Holzkohle haben wir ja immer da gegrillt. Da hast du ja schon oder damals schon über Jahre hin ein gutes Gefühl dafür gekriegt, was mit deinen Produkten passiert, wenn der Ofen zu heiß ist oder nicht. Aber du kannst natürlich, ist es da halt anders, es ist halt dieses, du packst die Sachen aufs Feuer und musst sie halt runternehmen und Ruhezeiten geben. Und dabei entsteht eigentlich das, was oft die wenn du kochst zu Hause auf deinen Grill oder in deine Pfanne, was halt die Leute verlernt haben. Die Dinge immer auf hohe Hitze und es muss schnell gehen. Und dann wird das Fleisch ganz schnell braun und ist gut und dann wird es nachher aufgeschnitten und gegessen und dann schmeckt es, ist es zäh. Solche Sachen passieren dann oft. Aber wenn du dein Fleisch zum Beispiel ein bisschen mehr Ruhephasen gibst, wirst du sehen, das Fleisch entspannt sich und du kannst damit ganz anders arbeiten. Also hier grillst du das Fleisch halt hart an und dann ziehst du es wieder runter und lässt es dann ruhen. Und dann kannst du es ruhig mal 5 oder 10 Minuten ruhen lassen und dann gibst du das nochmal einen Schub richtig cool angrillen und dann ist es fast schon Medium. Wenn du das richtig heiß machst und du es runternimmst, dann zieht es ja langsam nach, das Fleisch. Und die Muskeln entspannen sich. Es ist natürlich ist ein lebendes Wesen gewesen. Also es ist eine Faserung, die gibt dann halt langsam nach. Und dadurch wird es auch zarter nachher. Und das Wasser läuft nicht so schnell raus. Und das ist dann auch das nächste Ding, scharfes Messer zu haben. Wenn du nachher schneidest, dann zerdrückst du das Fleisch nicht. Dann drückst du nicht das ganze Wasser wieder raus. Wenn du solche Sachen dann halt mit benutzt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, auf offenes Feuer zu kochen.
Du kannst ja aber nicht nur sehr gut kochen, sondern du kannst auch den Hummer selbst fangen, du kannst angeln, du kannst jagen. Auch ist das auch was du, hat das mit deiner Herkunft in Dänemark zu tun? Bist du da schon häufiger in dieser Mission unterwegs gewesen? Oder?
Ja, als Kind war ich schon mit meinem Opa, mit ihm bin ich sehr viel Forellenangeln gegangen und so. Oder draußen an der Küste oder Makrelen und so. Angeln war schon immer so ein Ding. Es ist ja auch nicht so kompliziert wie in Deutschland, muss man ja leider sagen. Weißt du, wenn du als Vater Lust hast, mit deinem Kind angeln zu gehen, ja, dann kaufst du dir einen Tagespass für den Fluss und dann gehst du angeln. Hier musst du ja einen Angelschein machen und Prüfungen machen und du bist ja schon irgendwie gefühlt Wochen dabei, überhaupt irgendwas auszufüllen und zu bezahlen, bevor du überhaupt angeln gehen kannst. Weißt du, in Dänemark siehst du halt, geh mal den Molen in den Häfen. Überall stehen die Väter mit ihren Kids und holen sich ein paar Fische raus. Und das, selbst da brauchst du nicht mal, an den Hafen brauchst du ja nicht mal einen Angelschein, da kannst du einfach so angeln gehen. Mhm. So, ist alles ein bisschen entspannter und daher, glaube ich, wird es viel mehr gemacht und ja, also hatte ich als Kind natürlich immer die Möglichkeit und haben das halt viel gemacht mit meinem Opa. Mhm. Daher liegt es vielleicht auch im Blut, aber es hat mich immer interessiert und ich fand es immer cool. Was wir gemacht haben, ist dann natürlich durch unsere YouTube-Filme und so, wir haben uns dann immer wieder mit coolen Leuten zusammengetan, die halt das schon irgendwo professionell treiben. Jäger, wir haben Koch Jimmy, mit dem ich mich immer wieder treffe, wenn ich in Schweden bin, gehe mit ihnen auf Jagd und da hat man das dann halt jetzt über die Jahre hinweg halt gelernt mit ihm halt auf die Jagd. Ich habe auch keinen Jagdschein, aber du darfst in Privatgrundstücken in Schweden oder so, darfst du da halt mit denen dann halt jagen gehen. Also ja, auch alleine beigebracht, aber es geht alles, selbst beim Fliegenfischen oder so, mit ein paar echt coolen Jungs unterwegs gesehen, ein paar Mal so und versucht, mehr Forellen zu fangen. Und ja, ich glaube, der schwerste Fisch ist zu fangen, den ich bis jetzt hatte, also ist eine Meerforelle. Ich glaube, das ist so 1000 Würfe oder so, musst du angeblich hinlegen, bevor du einen gefangen hast. Also ich habe es gefühlt, ich habe jahrelang probiert, bis ich endlich einen hatte.
Vielleicht waren es 1000 dann. In Bezug auf Skandinavien taucht immer das Wort Hygge auf, gar nicht nur auf Essen bezogen, sondern überhaupt für diesen Lifestyle. Ist es für dich als Däne immer noch ein wichtiges Attribut oder ist es inzwischen schon zu breit getreten oder ist das immer noch ein Stück weit auch Philosophie?
Nee, das ist ein Teil unseres Lebens auf jeden Fall. Also bei mir ist es selbst so, Hygge ist, ja, was ist denn Hygge? Ne? Aber Hygge ist eigentlich ein gutes Glas Wein mit deiner Frau oder mit einem guten Freund oder Familie am Tisch zu sitzen, gute Gespräche führen. Es kann auch ein cooler Abend sein mit Tanz und Musik, mit Freunden und so und Spaß haben. Das kann auch Hygge sein, das kann hügelig sein. Mhm. Also wir benutzen das Wort schon sehr, sehr extrem. So, das ist schon eine, ja, alle denken immer nur an Kerzenlicht, aber das ist es natürlich, was es am Anfang ausgetreten hat. Aber ja, Hygge ist Leben pur, kann man nur dazu sagen.
Wenn man so deine Filme ansieht, du hast schon gesagt, ihr habt viel gedreht, es fing in der Corona-Zeit an, dann haben die fast immer Kinoqualität. Das liegt wahrscheinlich auch an deiner Erfahrung als Fotograf oder hast du da an deinen Kameramann so einen hohen Anspruch?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen hohen Anspruch an Julian. er macht einen wahnsinnig guten Job, unfassbar. Ich habe echt Glück gehabt, einen unfassbar guten Kameramann an meiner Seite zu bekommen. Und wir ergänzen uns super cool. Ich glaube, durch meine Fotografie und die Erfahrung, die ich da mitgebracht habe, wusste ich genau oder weiß ich eigentlich genau, was ich will. Aber mittlerweile sind wir so ein cooles, eingespieltes Team, dass es richtig Spaß macht, wenn wir unterwegs sind, neue Sachen und neue Ideen zu kreieren und unterwegs zu sein und so kleine Filme zu drehen, was wir da so alles kochen. Also es bringt richtig Spaß mit ihm. Aber das ist nicht mein Erfolg. Das ist wirklich, das muss man Julian zuschreiben. Das ist schon echt geil, was er macht.
Und du hattest auch schon gesagt, du bist auch im Europapark Rust zu erleben. Freizeitparks würde ich jetzt wieder eher mit den Riffelpommes verbinden und jetzt nicht unbedingt mit einem raffinierten kulinarischen Konzept. Wie ist da eure Zusammenarbeit entstanden? Was machst du da genau?
Eins muss man ja erstmal sagen, vielleicht dann zu verstehen für die Zuschauer, ist Europapark Rust ist einfach Foodieland. Das ist schon brutal. Also ich kenne keine Freizeitpark weltweit, wo Essen so im Vordergrund steht und denen das ist so wichtig ist, dass es auch traditionell, also wirklich gutes Essen ist und gute Qualität hat. Das ist denen schon sehr, sehr wichtig, wird da hochgeschrieben. Deswegen bringe ich auch total Spaß und es ist echt für mich eine super Zusammenarbeit über Jahre hinweg. Jetzt seit 2016 sind wir zum ersten Mal zusammengekommen und da habe ich als Foodberater für das neue Hotel, die haben ein skandinavisches Hotel aufgebaut in der ganzen Planungsphase bis hin zu, als es dann eröffnet wurde und jetzt im Nachhinein machen wir ganz viele Events mit den Jungs zusammen und ab 15. März dieses Jahr gibt es unser erstes Restaurant zusammen, das Fjord-Restaurant, Scandinavian Family Time bei Brian Boysen.
Spannend.
Super spannend, große Ehre auf jeden Fall. Mitten im Freitagspark drinne kannst du dann kleine skandinavische Essen, also ein Fjordrestaurant. Es gibt nicht nur Fisch, also gibt es auch geil. Zum Beispiel, wir machen ein Sandwich mit einem Pulled Ente und mit Rotkohl, Coleslaw und dann richtig schönen Käse oben drüber gegossen und so. Also ein bisschen Streetfood auch, aber skandinavisch angehaut. Und das ist wirklich super, super cool. Von daher, nee, also wer gerne essen gehen will, der muss unbedingt in den Europapark kommen.
Und du bist da auch hin und wieder vor Ort
zu, ja, anzutreffen? Ja, wir sind natürlich auch zur Eröffnung wieder da jetzt. Und dann im Sommer machen wir große Events. Zum Beispiel, wir machen ein Hafenfest an zwei Wochenenden, letzten zwei Wochenenden im Juni, bis zu 5000 Gästen, wo wir ganz viele Foodstände, so dieses Midsommer feiern in Skandinavien. Die Mädels können Blumenkränze für die Haare machen. Es gibt Musiker überall, Live-Entertainment und so, um das ein See herum. Und das ist wirklich auch das ist eine coole Sache. Und dann im Winter machen wir Hüge-Events.
Ah, ja. Da ist es.
Hier gibt es dann halt so das traditionelle Weihnachtsessen, wie wir in Dänemark es machen. Das machen wir in Ende November und ganzen Dezember, glaube ich, 15 Mal, wo die Leute dann kommen und dann, wie traditionell bei mir zu Hause, früher als ich Kind war, wird alles auf den Tisch gestellt, ganz viele Gänge und man isst und da ist Live-Musik und ich erzähle ein bisschen über Skandinavien. So ganz tolle Veranstaltung, da freue ich mich auch wieder drauf. Wir haben das dieses Jahr gemacht und jeden Abend, die Leute haben getanzt am Ende nachher und es war wirklich schön.
Ja, super, sehr spannend. Wir werden das auch verlinken, wo man dich so antreffen kann. Wenn man jetzt so deine Fotos und auch Videos von deinen Touren anguckt, dann sieht man fast immer nur Kerle. Ist das so ein bisschen deine Zielgruppe? Also ist es so, geht es um dieses, auch so Männerfreundschaft, Männererlebnisse oder ist das eher Zufall?
Es ist eher Zufall eigentlich, weil ich, ja, was heißt Zufall? Es ist natürlich immer schwierig, wenn du Frauen dabei hast und jetzt dann zu dritt oder zu viert in einem Wohnmobil schlafen oder wenn wir jetzt unterwegs sind mit dem Wohnmobil. Aber es hat sich einfach so ergeben, weil meistens ist mein Küchenchef bei mir, Martin, der auch schon seit 7 Jahren mit mir zusammenarbeitet und der Julian. Wir sind eigentlich so ein Dreiergespann. Und dann unterwegs treffen wir meistens dann auch irgendwelche Freunde, Bekannte oder Leute oder Köche oft auch, die wir dann von irgendwo kennengelernt haben, mit denen man sich dann zusammenschließt und dann gehen wir zusammen jagen oder fischen und kochen dann nachher meistens zusammen. Aber es ist trotzdem krass, wie viele Frauen, die das gucken.
Ja, das glaube ich auch.
Also das, ich habe auch gedacht, ist das super männerlastig ist, aber wenn wir Events machen und so, wie viele Frauen kommen und sagen, ja, wir folgen dich und können wir bitte, und dann muss der Mann ein Foto machen mit mir und seine Frau. Also ich finde das super. Und auch Frauen, die ihre Männer zu uns schicken, also auf unsere Touren, die wir dann buchen. Also wirklich 30% der Gäste, die kommen, das wird von der Frau für den Mann gebucht. Und ja. Sagen, ey, da musst du auch mitfahren.
Ja, ich glaube, wer seinen Kerl auch kennt, der weiß dann auch, wenn man daran Spaß hat, ne? Und weil es eben so diese Verbindung ist aus Essen und vielleicht hoffen sie auch drauf, dass die sich eben noch ein bisschen was abgucken und ein paar Skills noch mit nach Hause bringen. Ja. Spitzenköche sind ja eigentlich auch eher männlich. Zu Hause kocht meist die Mama. Warum ist das so? Ist es irgendwie?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob Spitzenköchen eher männlich sind. Also es gibt natürlich vielleicht mehr männliche Spitzenköche als Frauen zurzeit, so vielleicht im Außenhin, aber ich glaube, ein paar der besten Frauen oder so, die Frauen können da oben schon echt gut mithalten. Aber es ist schon, ja, hast recht. Ich habe eigentlich nie drüber nachgedacht, warum es so ist, dass die Männer da so eher eine Domäne haben oder dominant sind, was das angeht.
Ja, weil zu Hause ist es häufig andersrum, ne? Und das ist natürlich vielleicht die Verbindung. Du kochst ja auch für deinen Lebensunterhalt. Uns geht es ja heute auch darum, dass man vielleicht jedem noch so ein bisschen was mitgeben kann. Also wahrscheinlich spricht nichts dagegen, dass man sich Fähigkeiten aneignet, die einem dann auch im Alltag behilflich sind, oder?
Ja, ich glaube so dieses Alltagsessen, Nudeln, Pasta, ne, für die Familie, für die Kinder etc., das wird oft von Frau übernommen. Aber sobald es dann an den Grill geht oder an den Herd oder den Braten oder an die Ente, dann wird oft der Mann vorgeschoben, dann muss er das machen. So, das,
Oder will er das machen?
Ja, das kann auch gut sein. Also ich ich weiß ja, warum ich überhaupt angefangen habe zu grillen. So, weißt du, das kennt man ja von früher. So, also du hattest ja die Möglichkeit, wenn du am Grill standst, dann musst du dich, wenn die ganzen Nachbarn zum Grillen eingeladen waren, so, und dann hast du dich freiwillig am Grill gestellt, weil dann musst du dich nicht dumm mit allen unterhalten. So, weil du hattest dann eine Beschäftigung, weißt du. So, also enden ja meistens die Männer dann auch am Grill, wo die dann stumpf das stehen können und dann können die ihren ganzen Zeug machen und dann ihr Bier trinken und muss sich nicht mit allen Leuten unterhalten. Deswegen glaube ich, grillen wir gerne.
Könnte auch damit zu tun haben, dass man von dem Rest nichts macht. Man muss ja nicht aufdecken und abdecken und den Salat schneiden, sondern kann sagen, Fleisch ist meins. Vielleicht ist das so ein bisschen noch das Jäger- und Sammler-Gen, was
und Männer. Wenn irgendwo Feuer ist, dann ist es sowieso immer so eher so ein Männerding. Oder alle, oh, du machst ein Feuer und der Mann so, oh, dann ist er fort weg. So. Der kann sitzen, also, und dann merkt man ja wieder, das liegt ja dann auch in unserem Gen, so, kann sitzen und stundenweise einfach nur ins Feuer gucken. Ein Bier in der Hand und die Welt ist in Ordnung.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wahrscheinlich, man hat den Grill halt nicht in der Küche, sondern das ist dann ein Highlight. Und schöner wäre natürlich, wenn man auch im Alltag eben sagt, es gibt nicht immer nur Pasta, sondern man probiert auch so ein bisschen aus. Ich glaube, bei dir sieht das immer alles so spielerisch und so einfach aus, weil du dann auch erzählst, du findest was am Wegesrand und das wird gepflückt und daraus machst du was. Ich glaube, Männer, also wir wollen nicht zu sehr in Schubladen denken, aber ich glaube, Männer können nicht so gut improvisieren. Da kannst du nicht sagen, hier ist ein Kühlschrank, mach was draus, sondern die können so ein Rezept gut abarbeiten. Also was glaubst du, was sollte so ein Mann am Herd drauf haben? Was sind so ein Mindestmaß an Fähigkeiten, die man so mitbringen sollte, dass man sich gesund, abwechslungsreich eigentlich ernähren kann und vielleicht auch nicht nur sich, sondern die ganze Familie?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er Spaß dran hat und einfach machen. Also gar nicht Angst davor haben, ob das vielleicht nicht schmecken könnte oder so. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn es einfach geschmacklos ist. Wenn die Leute sich nicht trauen, genügend Gewürze oder Salz oder solche Sachen mit reinzupacken. Und wer sich da gerne durchladen, es gibt ein neues App, heißt Food Dude. So, das kann man sich runterladen und dann kannst du mir meine Rezepte angucken und dann packst du dir Kopfhörer ins Ohr und dann leite ich dir komplett per meine Stimme durch das Ganze, jeden Schritt, wie du das Gericht machst. Quasi, und du sagst nur weiter und dann kannst du die Dinger machen und dann musst du gar nicht mehr lesen, du musst nicht mehr gucken, sondern das wird dir alles über die Kopfhörer quasi erzählt oder du kannst auch laut machen über eine Soundbox oder so. Aber wer sich das alles dann nicht zutraut, der kann da auf jeden Fall.
Und vorher gibt es die Einkaufsliste dann,
genau,
dass man dann alles da hat.
Kannst kannst du hier Einkaufsliste, gibt es alles im Supermarkt, die Artikel holst du dir dann und dann wird es dir dann erzählt oder ich erzähle es dir dann quasi. Es sind auch ganz andere tolle Köche wie Mike Süßer und Poletto und so, die deren Gerichte machen. Es ist ein cooles neues App, ist gerade rausgekommen. Okay. Da kann man auch ganz viel leicht kochen lernen auf jeden Fall.
Du hattest ja auch schon zu Anfang gesagt, in Skandinavien die Küche war eher geprägt davon, dass es auch schnell fertig werden musste. Trotzdem ist ja, wenn man jetzt an zu Hause und den Alltag denkt, ist ja eine Nudel mit einer Fertigsoße oder eine Tiefkühlpizza in 20 Minuten fertig. Gesund zu kochen braucht ja doch immer noch ein bisschen mehr Zeit, oder? Ist das häufig auch ein Problem, was Leute abhält, dass sie irgendwie der Meinung sind, man hat eben nicht diese Stunde, um sich die Zeit zu nehmen?
Ich glaube, das ist wirklich das, was das Problem ist, dass die Leute einfach nicht mehr die Zeit haben. Aber glaub mir, ich finde, das ist genau das, was eigentlich wir mehr machen müssten. Auch mit unseren Kindern zum Beispiel, mit denen wir zusammen kochen. Also ich habe super viel Zeit und so habe ich eigentlich auch, glaube ich, das meiste am Kochen gelernt, weil ich die in der Küche bei meiner Oma oder bei meiner Mutter halt mitverbracht habe. Helfen, zugucken. Mein Opa hat unten im Keller mit meinem Vater damals die Kühe komplett zerlegt. Da wurde meistens einen ganzen Kuh gekauft und dann wurde das dann mit drei Familien oder so, hat man sich das dann aufgeteilt. Da wurde direkt der Wurst gemacht, da wurde es eingefroren und dann wurde aus den Knochen, ne, angegrillt und dann Soßen gemacht und so das ganze Ding, so das war für mich ganz normal. Also ich habe es leider auch komplett verpennt, ne? Mein Sohn, der kann nicht mal eine Orange schälen heute. So. Es ist so, die Kinder kriegen es ja auch gar nicht mehr richtig mit beigebracht. So. Und ich finde, eigentlich ist es total schön, wenn man sich ein cooles Gericht aussucht und man es dann mit seinen Kids zusammen kocht. Ja, Handys weg, zusammen kochen, Zeit miteinander verbringen. Da kann man sich super austauschen. Und ich finde, solche Sachen sollte man mehr machen. Boah. Aber der Mann in der Küche, was für Skills. Er braucht eigentlich keine Skills. Er braucht einfach nur Mut. So, ja. Mach es einfach. Nicht lange drüber nachdenken, machen, versuchen. Und wenn es scheitert, dann scheitert das. Dann machst du es nochmal. Also ich meine, dafür ist es doch da, um es immer wieder mal auszuprobieren.
Es ernähren sich immer mehr Menschen ja auch fleischlos, vegetarisch oder vegan. Du hattest schon gesagt, bei dir ist sehr viel Fleisch auf dem Teller. Andere halten das irgendwie für unmännlich und glauben ja, dass gerade Kerle dazu gemacht sind, Tiere zu erlegen und auf den Grill zu packen. Spielt so dieses Thema vegetarische Ernährung in dem, was du auf die Teller bringst, auch eine immer größere Rolle?
Ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Was ist vegetarisch? Nein, Quatsch. Klar wird es immer mehr, aber es wird immer mehr bei den Frauen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt bei den Männern jetzt unbedingt so ist. Also oft ist es so, dass die Frauen vegetarisch sich ernähren und die Männer trotzdem noch eine Wurst haben möchten. Ich war auf Tour, habe eine Barbecue-Tour gemacht letztes Jahr, waren in 26 Städten in 7 Wochen, haben zwischen 50 und 120 Personen am Abend live gekocht, 4 Gänge auf offenes Feuer. Und in alle diesen Tagen hatte ich 8 Personen, die kein Fleisch und Fisch essen wollten. Also ich finde, das ist für die Menge an Städten und wie viele Leute wir bekocht haben, ganz schön wenig waren. Und das ist auch, du merkst es ja auch, wenn du in der Großstadt bist, dann ist es ein großes Thema. Aber kommst du weiter raus auf dem Land oder so weiter, dann ist es gar kein Thema. Und fahr mal nach Dänemark, dann ist es gar kein Thema. Gehst in ein Restaurant rein, also ich kann dir sagen, 95% der Restaurants in Dänemark, die bieten gar nichts Vegetarisches an. So, das interessiert die nicht. Also wenn du Vegetarier bist, dann kannst du dir das bestellen. Also das ist jetzt so extrem, wie es teilweise dann in manchen Städten hier ist, das spürst du da gar nicht. Ich finde es okay, ich finde es auch gut. Und ich finde es auch, es gibt auch mittlerweile echt gute vegetarische Restaurants und so. Und es ist auch cool. Ist es nicht meins, so, weil es mir zu extrem ist, wieder in die eine Richtung. Finde es schön, wenn Restaurants mal immer wieder ein paar Sachen, und das meistens finden die Vegetarier auch auf den verschiedenen Karten coole Gerichte, weil nicht jedes Gericht ja immer nur mit Fleisch oder Fisch ist. So, aber dass es halt wieder immer wieder so extrem ist, dass es halt nur vegetarisch geht und man sieht halt, die Läden laufen halt auch nicht so bombastisch, wie alle es gedacht haben.
Du bist aber wahrscheinlich eben auch nicht dafür, dass sich Leute so einen Holzfällersteak für 1,49 auf den Grill packen. Du hattest ja schon mal gesagt, dass dir auch so die Herkunft der Sachen wichtig ist und deshalb besorgt ihr euch ja auf euren Touren die Produkte quasi auch selbst. Also ist das so die Kombination für dich wahrscheinlich, dass man auf gute Produkte achtet und auch sozusagen auf die Geschichte oder Herstellung, oder?
Ja, ich kann total verstehen, dass manche Leute sagen, wir essen kein Fleisch mehr aus ethischen Gründen, weil es auch einfach echt momentan schrecklich geworden ist in vielen Bereichen. Aber wenn man anfängt, sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wo kommt es her, wie sind Tiere gegangen, was für Fleisch ist es, was für eine Qualität, wenn du darauf achtest, dann finde ich es voll okay. Und wenn du kannst, ess Wildfleisch. Also ich meine, Wild ist einfach das Beste, was es gibt, was Nachhaltigeres, Tiere hatten ein gutes Leben gehabt, was Besseres gibt es gar nicht, was du essen kannst. Und alle, es ist ja immer so ein Ding, wir haben ja immer Probleme mit, dass die Jäger ja immer total im Verruf bin und so weiter. Aber eigentlich halten die ja das ganze Fostering sozusagen ja in einen super guten Gleichgewicht und die Tiere gehen wild und dann ist das Licht aus und dann werden die letztendlich nachher geschlachtet und gegessen. Und ich finde, das ist eigentlich genau der richtige Weg. Darüber sollte man sich viel mehr Gedanken machen. Also wenn ich dann gutes Fleisch essen will, dann ess deutsches Wild. Nicht australisches Dammwild oder neuseeländische Lämmer und so weiter. Geh und besorgt euch Wild aus Deutschland. Es ist wirklich das Beste, was du auf den Tisch kriegen kannst. Mhm. So, dann würden viele Leute wieder sagen, ja, das schmeckt mir nicht und das ist, weißt du, vom Geschmack her und so weiter. Dann liegt es in Buttermilch einen Tag, dann hast du überhaupt keinen Wildgeschmack mehr drin, ne, nachher. So, aber das ist gutes, ehrliches Fleisch, was perfekt essen kannst, ohne wirklich, finde ich, super schlechtes Gewissen zu haben.
Und wenn du mal so dein Rezeptbuch aufmachst, was, wenn du dann jetzt so ein Stück Wild brätst, was servierst du dann dazu? Was ist so für dich so ein Gericht, was dir da in den Sinn kommt, dass du sagst, das ist so ein Barbecue, was man nicht bisher vielleicht noch nicht auf dem Teller hatte?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Kommt darauf an, wo sind wir, was machen wir. Letztens habe ich einen Rehrücken gemacht, aber als Hotdog. Und dann haben wir quasi die Wildkräuter gepflückt, die wir gerade so draußen gefunden haben, was gerade frisch an wilden Kräutern auf den Wiesen wachsen. Und ich habe eine Mayonnaise aus Fichtennadeln und Wacholder gemacht. Dazu gab es dann halt auch wieder so einen leichten Rotkohl. Und in den Rotkohl habe ich so frische Beeren reingezogen, was gerade zu der Zeit gerade frisch im Regal waren. So, und das war schon saulecker.
Und machst du sowas dann auch zum ersten Mal oder,
ja,
oder vertraust auf deine Fähigkeiten oder hast du das denn schon mal?
Nee, es ist einfach Ideen, die in dem Moment kommen, wo man denkt so, also es ist ja diese Umami-Flavor, die wir immer suchen, die wir versuchen zusammenzusetzen. Das heißt, du möchtest was Crunchiges haben, du möchtest was Salziges haben, du möchtest was Süßes haben, du möchtest was Scharfes haben, was Saures, also Säure. Und wenn du an den verschiedenen Sachen, die du dann kombinieren willst, dann funktioniert es eigentlich immer sehr gut zusammen. Mhm. So. Und klar hast du mal dann irgendwann schon mal die Mayonnaise schon mal gemacht und dann fängt man dann an, das daran zu machen. Aber wenn wir unterwegs sind, gucken wir natürlich sehr viel auf, was es gibt, ob es Brennnesseln, also wenn ich zum Beispiel ein Ceviche mache, was so typisch südamerikanisches oder peruanisches und so, die machen das dann mit Koriander und so, das würde ich dann halt eher mit frischen Beeren machen, mit gepickelten Kürbis zum Beispiel und dann Brennnessel. So. Und dann, das wäre meine Interpretation jetzt, was ich jetzt in der Natur jetzt gerade so im Sommer oder so hier im Norden finden würde. Ich würde es jetzt nicht mit Koriander kochen normal oder servieren. So, das würde gar nicht zu meinem Style passen.
Das heißt, du meinst, man braucht eigentlich gar nicht so eine Basisausstattung an Kräutern und Gewürzen, vielleicht eine Sojasauce oder ein Öl.
Genau, Sojasauce zum Beispiel ist immer super. Also ich meine, das ist Sojasauce, weniger Salz kochen, vielleicht ein bisschen mehr Sojasauce rein. Also wenn du nächstes Mal zum Beispiel eine ganz einfache Bolognese zu Hause machst, statt mehr Salz reinpacken, pack mal einen ordentlichen Schuss Sojasauce mit rein und du wirst sehen, das Ding schmeckt einfach 10-mal geiler. So, das sind so vielleicht so Kleinigkeiten. Aber es ist halt spannend trotzdem, wenn du unterwegs bist oder auch alleine, wenn ihr jetzt in euren Garten geht, zu verschiedenen Jahreszeiten, gucken, was gibt's da wirklich. Also es gibt ja so viel geilen Superfood, der steht hier draußen an jedem Rand, wenn du irgendwo hinläufst, und der ist for free. Und wir bezahlen einen Haufen Kohle dafür, im Supermarkt irgendwelche Sachen zu kriegen und damit zu kochen, weil das soll gesund sein und soll besser sein. Und dabei steht es ja überall, also Spitzwegerich oder Breitwegerich zum Beispiel, wenn du da die Körner oben, wenn die gerade am Blühen sind, die Körner abnimmst, die kannst du einfach nur kurz ein bisschen, das ist wirklich Superfood. Also da ist so viel alles Gutes da drin. Und brätst es nur kurz in Butter an, das schmeckt wie Champignons. So, kannst du eine geile Soße rüber machen und dann, und das liegt, also wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, quasi, der pinkelt da regelmäßig drauf, so. Da kannst du es überall sammeln im Sommer und so. Das finde ich halt total spannend, mich da so ein bisschen damit wieder auseinanderzusetzen. Meine Oma zum Beispiel, die hat ja alles gesammelt, gepickelt zum Beispiel. Also wir haben im Winter haben wir Tomaten mit Rosenblättern und sowas zu essen bekommen. Also es war immer total fancy bei uns. So. Aber sie hat es dann im Sommer gesammelt und dann hat sie es gepickelt und dann hat sie einen riesen Schrank gehabt voller gepickelten Sachen eingelegt und gesalzen und dann wurde damit halt im Winter auch. Also da gab es keine Tomaten im Winter, wie ich klein war. Also das konntest du im Supermarkt bei uns gar nicht kaufen. Mhm. So. Nee. Das wurde dann halb eingelegt, sodass wir damit im Winter auch kochen konnten.
Das Problem ist wahrscheinlich, das am Wegesrand zu erkennen, was man dann braucht und es danach zu probieren. Also
Das ist es ja gerade. Das sage ich auch. Also ich habe ja auch nicht diese riesen Ahnung davon, aber ich setze mich halt damit auseinander, weil ich es halt total spannend finde. Und ich glaube, wenn jeder selber ein bisschen Lust hätte, sich damit auseinanderzusetzen, was er im Garten haben, so Schafsgarbe oder solche Sachen, das sind so, Gott, wie heißen die? Ich vergesse den Namen schon wieder. Vogelmeise zum Beispiel. Das sind so Sachen, das wächst bei jedem im Rasen zu Hause und das ist halt total gesundes Unkraut. So, Schafsgarbe, das ist Unkraut. Weißt du, die Leute sind froh, weil das wächst ja wie verrückt. So. Das haben ja früher die Römer haben das ja verteilt. Wenn die Römer auf Feldzug gegangen sind, dann haben die das quasi hinter dem Heer, wie die gegangen sind, da wurde das halt verstreut. Mhm. Und dann hatten die das als Grünzeug auf dem Weg zurück, was sie essen konnten. Und deswegen gibt es das diese Scheiße halb zu wirklich, also nervig, weil wenn du es erst im Garten drin bist, kriegst du es nicht mehr, bist es nicht mehr los. So, mhm. So schlimm ist das Unkraut. Aber es ist super gesund und es schmeckt auch lecker. So, und das finde ich halt so spannend. Die Sachen mal zu finden und dann draußen in der Natur und damit zu kochen oder mit Birkenrinde oder die Birkenblätter frisch auch zu benutzen, mit dem Essen reinzupacken und so. Das kannst du alles super essen. Das ist halt da, aber es macht halt keiner mehr.
Findet sich davon auch ein bisschen was in dem Kochbuch, was du gemacht hast?
Nee, den nicht. Also es hat sich ja bei mir auch erst in den letzten Jahren so extrem in der Richtung seit Corona entwickelt, weil man so viel draußen in der Natur verbringt. Das nicht. Aber in meinem Kochbuch findest du halt wirklich schöne, traditionelle dänische Gerichte und da findest du auch ein bisschen mehr so Ceviche und also so diese internationalen Gerichte, die ich halt wenn ich um die Welt gereist bin, halt kennengelernt habe. So, aber wir arbeiten an einem zweites gerade und da ist es wesentlich mehr mit drin.
Männer sind ja auch so Technikfreaks häufig. Wenn du jetzt am offenen Feuer kochst, dann brauchst du ja eigentlich, du hast das gute Messer schon angesprochen, aber sowas wie Mikrowelle, Thermomix, Smoker brauchst du alles nicht, ne? Oder ist es so, hilft einem was, wenn man vielleicht die Leute ködert über irgendeine Technik in der Küche?
Ja, nee, das haben wir alles gar nicht. Ich sage ja auch selbst du hast ja so unfassbar viele gute Sachen, aber da hast du halt nichts anderes als vielleicht eine Pfanne, wenn du die Sachen mit hast. So, aber oft haben wir es auch nicht. Dann kochen wir auf Steine. Da wird ein Feuer gemacht und dann werden die Steine aufgeheizt und dann wird darauf entweder gekocht oder gebacken. Also was auch interessant ist, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber war ja in der 7. Staffel bei Kitchen Impossible. Da hat Tim ja Poletto zu mir nach Norwegen geschickt und die sollte dann quasi meine Box nachkochen. Mhm. Und wer das mal gucken möchte, der sollte sich das mal angucken, weil da muss Poletto wirklich auf offenes Feuer, so wie wir kochen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Fisch mache, also dann wird er nicht einfach nur im Wasser gekocht, sondern wir kochen es dann quasi in den Fluss- oder Seewasser oder im Meerwasser und dann mit Moos bedeckt und der Fisch liegt dann quasi auf dem Moos und wird dann nur gesteamt und dann kriegt er diesen bisschen erdigen Geschmack durch das heiße Wasser, was aufsteigt durch den Moos. Und solche Ideen haben wir dann halt, wie wir kochen und das muss Poletto da alles, hat sie dann nachkochen müssen. Und da glaube ich, kriegst du auch einen guten Eindruck davon, wie wir so ticken und was wir halt gerne und wie wir kochen halt, versuchen die Natur mehr zu integrieren.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch trotzdem deshalb außergewöhnlich, was du machst. Deshalb warst du sicherlich auch eine große Herausforderung, selbst für den Profi, weil es eben nicht so ist, dass das Handwerk, wie du es betreibst, ein anderes ist als eben jemand, der in seiner Küche steht und sein Gewürzregal hat und dann irgendwie versucht, da zu improvisieren, sondern bei dir fängt es ja schon mit der Beschaffung und dann mit der Herstellung an, dass du eben einfach auch dich auf dein Bauchgefühl vielleicht verlässt. Und das fällt schwer, wahrscheinlich auch einem Profi, das zu kopieren, oder?
Ich glaube, klar, die denken manchmal nicht darüber nach, aber das ist einfach die Kreativität, die du irgendwann mal hast. Du warst irgendwann, du wolltest was kochen, hattest aber nicht die Möglichkeiten. Okay, was ergibt sich jetzt? Wie können wir das umsetzen, aber trotzdem irgendwie machen? Ganz cool ist die neue Folge, die auf YouTube online ist. So, ich meine, das fällt ja auch nicht immer alles mir ein, aber dann so Martin zum Beispiel, wir hatten die Idee, wir hatten nichts jagen können, wir haben nichts vor die Flinte bekommen. Also haben wir uns dafür entschieden, Pilze zu sammeln zu gehen, und wir hatten, also es waren so viele Pilze und die waren so groß, also haben wir quasi wie so einen Kebabspieß gemacht aus Pilzen. Und dann haben wir so ein Frühstück gemacht mit Spiegelei und so oben drauf. Aber auch so die Idee, wie das nachher gegrillt werden über offenes Feuer, das kommt dann meistens immer erst in dem Moment, wo wir da sind. Okay, wir haben jetzt keine Pfanne, wo wir die Dinger drehen. Okay, cool, dann bauen wir jetzt so einen Spieß und dann machen wir, weißt du, so kleine Stöcker, und dann haben wir so wie so ein Kebab-Spieß die Pilze gegrillt. Und das bringt ja auch Spaß, das zu entwickeln. Und das nimmst du dann auch mit zu anderen Ideen. Und ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen so mein Vorteil gewesen ist in die Art und Weise, wie wir zum Beispiel kochen, ist, ich habe durch meine, auch bei D-Max, meine Sendung mit so vielen Top-Köchen durch ganz Europa gekocht. Und man lernt ja immer wieder dazu. Also siehst, was machen die an coolen Sachen und so weiter. Und da kannst du viele Ideen auch manchmal mitnehmen und versuchen, die umzusetzen, oder dann vielleicht nicht da, aber man setzt es dann woanders um. Also ob ich jetzt mit dem Hans Neuner war, also auch viele Sterneköche, wo wir halt echt geil gekocht haben, coole Ideen von denen bekommen, habe das dann andersrum umgesetzt letztendlich, wir machen so ein Arctic Oyster oft, das ist quasi ein gebackenen, wir machen das andersrum, sondern den Oyster, den grillen wir, habe aber gefrorenen Schnee. Aber das ist quasi ein aufgekochten Fond, den wir dann einfrieren, und der wird dann über den warmen Oyster nachher rüber gerieben, wo da sind Wattspargel und Blaubeeren drin, quasi in diesen Fond. Und das erzeugt dann den Umkehrschluss, sondern du hast erst den warmen und dann kommt das kalte Schnee oben drauf und dann schmelzt es langsam und dann liegt es dann nachher in so einem Fond. Aber die Idee kommt nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt so ein Ort, sondern nee, ich habe was probiert und habe das gesehen, wie der Hans das macht, aber habe das dann halb in meine Version dann umgesetzt nachher und mache das dann halb so. Und ich glaube, das ist das, was auch so spannend ist, dass man halt mit so vielen geilen Köchen, Kollegen zusammenarbeiten durfte und überall so ein bisschen coolen Skills von dem habe nehmen können und versuchen das dann in unseren Outdoor-Welt zu integrieren.
Aber dann ist so deine Mission, glaube ich, auch, dass man gar nicht so fancy kochen muss, sondern dass das schon jeder auch irgendwie kann und dass es auch nicht immer teuer sein muss oder exotische Zutaten, sondern eher wirklich das, was da ist, auf eine clevere Art und Weise irgendwie verarbeiten und
ich finde gerade, gutes Kochen muss nicht aufwendig sein. Es kann manchmal so einfach sein. Du brauchst manchmal nicht viele Sachen. Gerade dieses, wenn du Fisch oder Fleisch zubereiten willst, also du kannst es natürlich aufwendig und schick und so machen, aber eigentlich willst du das ja auch gar nicht. Du willst eigentlich ein gutes, ehrliches Produkt und du willst eigentlich den Fisch geil schmecken und coole Beilagen dazu haben. So, das finde ich cool, wenn es auf den Teller kommt, und es muss einfach schmecken, und weniger ist manchmal auch mehr.
Ja, sehr spannend. Also, lieber Brian, vielen Dank für deine vielen spannenden Infos. Wenn wir jetzt nochmal handfeste Tipps mitgeben wollen oder eine Zusammenfassung, wie kann man anfangen, wenn man jetzt, das eine Hürde ist und man sagt, ich weiß nicht genau, wie kann ich mich entwickeln selbst in der Küche. Spaß, hast du schon gesagt, muss man mitbringen, den kann man sich auch nicht aufzwingen, aber
Mut. Mut, ja. Mut haben, einfach Mut haben, das zu machen, das einfach machen, so haben wir auch angefangen. Meine Güte, habe ich viel verbrannt und viel weggeschmissen am Anfang, aber heute, irgendwann sitzt es dann und irgendwann hast du das Gefühl dafür. Ich glaube, jeder, der einfach gerne liebt und draußen grillen und so, selbst beim Steak, also ich koche auch oft das Steak direkt im Glut. Am Feuer, da wird jeder sagen, oh, geht nicht, also doch, geht, kann man machen, das so. Also es geht so. Und es ist lecker und es kriegt diesen gleichen geilen Rauchgeschmack dazu, wenn du auf Holzglut direkt grillst nachher. Das ist wunderbare Sachen, Art und Weise es zu machen. Schönes Feuer machen und eine Pfanne reinhalten, und ich finde die Kombination einfach sensationell. Feuer und Grillen gleichzeitig, mehr geht nicht.
Und wenn man so eine Tour bei dir machen will, wenn jetzt einer zuhört und sagt, so eine Angeltour würde ich gerne mal machen oder die andere Tour nach Lappland, dann können wir das verlinken, dass du irgendwo.
Genau, also eine generell, wir schreiben das ja immer aus bei Instagram. Da findet ihr generell alle Infos oder bei mir auf der Homepage. Mhm. Da findet ihr alles. So, oder mein Aquavit zum Beispiel. So, ich habe ein Aquavit gemacht, das ist ja auch ein großer Thema für uns denen. Wir trinken gerne Aquavit und ja, das habe ich letztes Jahr gemacht, eine Goldmedaille dafür bekommen. Den kann man da auch bestellen. Also geh mal auf meine Homepage, da findet ihr alle Informationen auf jeden Fall.
Und du warst ja auch schon im Fernsehen häufiger zu sehen, warst in der Küchenschlacht als Juror. Hast du da noch Ambitionen oder fehlt die Zeit?
Nee, gar nicht. Schon cool. Also Küchenschlacht war schon echt mega, aber ich bin halt nicht Sternekoch genug für Küchenschlacht mehr, sondern die wollen ja nur die gehobene Küche haben, was okay ist. War cool dabei zu sein, aber sonst war es ja auch, durfte bei Kerners Köche mitmachen, wie gesagt, Kitchen Impossible und dann habe ich ja meine eigene Sendung auf D-Max, Caravanning und Cooking. Das bringt halt richtig Spaß und das bin auch mehr ich, als nur komplett in eine Küche zu stehen. Also wie ich schon gesagt habe, mir fehlte die Kreativität, als ich irgendwann da jeden Tag in meiner Küche stand, sondern das, was wir jetzt machen, kleine Pop-Ups unterwegs sein und Barbecue und Grillen, das ist absolut meine Welt, also für mich perfekt, ne? Die Art und Weise zu kochen und das bringt einfach Spaß, gute Produkte zu finden und damit was Cooles zu kochen. Das ist, finde ich, richtig, da ist jeder Reise wert, wenn du weißt, ey, da gibt's was richtig Cooles, das muss man halt mal gegessen haben, so wie Rindtier oder so weiter. Aber schreib mich an, wir stellen auch gerne mal eine schöne Reise zusammen auf der Bühne, auf die Beine, würde man sagen. Ja. Ne?
Alles klar. Vielen lieben Dank. Also, liebe Leute, ihr habt schon gehört, wenn ihr Brian irgendwo treffen wollt, dann findet ihr ihn. Wir verlinken euch das in den Shownotes und euch wünschen wir eine gute Zeit. Probiert einfach ein paar Sachen aus, seid mutig. Es wird schon schmecken und auch wenn es 2-3 Anläufe braucht. Wenn ihr tierische Produkte verwendet, achtet auf die Herkunft, verbraucht sie in Maßen, aber seid einfach experimentierfreudig. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert gerne den Podcast. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss.
Tschüss.